unser Gott und Vater, hindurch können wir nur in deinem Vollbracht, in deinem Sohn. Dorthin darf unser Schauen sein, unser Herzensschauen und Wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass unter uns der Lebendige ist und der gute Heilige Geist, Vater, von dir. Und das ist unsere Begleitung auf unserer Wegstrecke, die hindurchgeht. Und das hindurch bist du ganz allein. Christus in uns. Die Gewissheit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Höhen und Tiefen werden es sein, Dunkel und Licht. Aber dein Angesicht leuchtet über uns. Auch an diesem Morgen, auch über unseren Bruder, auch über deinem Wort, das ein lebendiges Wort ist. Das nicht statisch dasteht, sondern das beweglich ist. Das redet. Und doch auch wie ein Stab uns stützt durch dieses hindurch. Und dafür habt du jetzt Dank. Und hab Dank für auch für das Wissen. Du bist in deinem Geist mitten unter uns. Und wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht vor dir sein, unserem Gott und Vater in Christo Jesu. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, wie geht's weiter mit unserer Welt? Es bewegt eigentlich alle unsere Zeitungen, die ganzen Medien. Wenn die Ölvorräte zu Ende gehen, wie geht's weiter mit unserer Welt? Wenn die Polkappen abschmelzen, gibt's dann die großen Überschwemmungen? Wenn die AIDS-Seuche nicht einzudämmen ist, wie geht's weiter? Wenn die armen Völker sich gegen die reichen Völker erheben werden, wie geht's denn weiter mit unserer Welt? Wird Russland das Energiemonopol haben mit seinen Erdgasvorräten? Oder wird Saudi-Arabien mit seinen Ölvorräten das noch überrunden? Kommt der internationale Sozialismus wieder, nachdem der marxistische Sozialismus zusammengebrochen ist? Das sind alles Fragen, die unsere Welt bewegen, aber merkwürdigerweise, ich muss zugeben, mich so arg nicht. Ich habe Sorge, wie meine Kinder und Enkel einmal die Schuldenlast bewältigen, die wir als Generation zurücklassen. Aber es macht mir keine schlaflosen Nächte. Anders ist die Frage, wie geht's mit mir weiter? Meine Frau treibt's um, kommt die nächste Hüfte bald, nachdem die eine gut operiert ist, wird die zweite auch sein. Bei mir wird die Krebserkrankung sich wieder melden. Wann überhaupt? Oder kommt was anderes? Nimmt das Gehör immer mehr ab? Das sind so Fragen, die uns umtreiben. Wenn wir nachts schwer tun, dass wir plötzlich Luft kriegen, was ist los? Mit meiner Lunge, mit meinem Herz etwas los? Aber dann geht es ja weiter, die Frage. Wenn einmal die Stunde des Sterbens kommt, wir gehören dem Herrn Jesus, aber wie wird's denn dann sein, jenseits des Tors, des Todes? Wie geht's weiter? Wird der Tod wie ein Schlaf sein? So sagt ja die Bibel oft, alle, die in Christus entschlafen sind. Für die ist der Tod kein Feind, sondern entschlafen im Herrn. Aber Aber wir würden doch gern wissen, kriegen wir dann noch etwas mit, wie es unseren Angehörigen geht, wie sich unsere Enkel entwickeln, werden wir ab und zu einen Blick tun dürfen, wie es den Zurückbleibenden geht. Werden wir Jesus persönlich sehen ab dem Augenblick des Sterbens oder müssen wir einige Zeit warten? Wie geht's weiter? Eine Frage, die uns umtreibt, wie geht's mit unserer Welt weiter, wie geht's mit uns weiter? Und der Herr Jesus hat diese Fragen gar nicht besonders beantwortet. Die Fragen, die uns so sehr bewegen. Sondern er hat immer bloß eine Sorge gehabt, schon bei seinen eigenen Jüngern, werde ich denn bei euch überhaupt weitermachen können? Werdet ihr dabei sein? Oder gehört ihr zu denen, von denen ich sagen werde, ich kenne euch nicht, ich habe mit euch nichts zu tun, mit euch mache ich nicht weiter? Die eine große Sorge des Herrn Jesus, dass wir dranbleiben. Das ist heute das Thema, wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet, der wird selig. Werdet ihr bei denen sein, die dranbleiben, die ausharren, die durchhalten? So lassen Sie uns jetzt aufschlagen, Matthäus 24. Wir sind so froh, dass der Herr Jesus uns Worte gegeben hat, die verlässlich sind. Auch wenn Himmel und Erde vergehen werden. Bei der Tsunami-Katastrophe hat die ganze Welt gefragt, wie kann Gott das zulassen? Wir müssen die Bibel lesen. Da steht schon drin, dass Himmel und Erde vergehen werden. Riesengroße Katastrophen werden über diese zu Ende gehende Welt kommen. Aber meine Worte vergehen nicht, die sind verlässlich. Und jetzt wollen wir von diesen Worten hören. Matthäus 24. Vers 13, dick gedruckt in meiner Bibelausgabe, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Aber aus diesem Bibelabschnitt lesen wir jetzt ab Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, in dem Tempel, in dem er so oft war. Nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit im Tempel, wo so viel Gottlosigkeit war, so viel Vermessenheit. Die Taubenhändler und die Geldwechsler. Aber Jesus ging in den Tempel. Muss ich nicht sein, in dem das meines Vaters ist. Und wenn noch so viel Verworfenes da ist, sollten wir dort uns sammeln, wo die Gemeinde Jesus sich sammelt. Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und er sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Amen, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, von dem man so einen Blick hinunter hat auf den Tempel, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Geht ja nicht bloß um Termin, wann, sondern woran merken wir es? Was ist das Signal dann? Und wie wird das sein? Wenn der Tempel zerstört wird, wird ja das Ende noch nicht sein. Was wird das Ende der Welt sein? Das Ende wird doch dein Reich sein. Wir haben ja nochmal die ähnliche Frage, Apostelgeschichte 1 ist sie uns berichtet. Nachdem Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung 40 Tage lang Unterricht gegeben hat über das Reich Gottes, fragten sie und sprachen, wirst du dann aufrichten das Reich für Israel? Herkommen dann die großen Tage, da du die Welt gestaltest und regierst, wo wieder die so verdorbene Welt und Erde, das Universum, noch herrlicher als bei der Schöpfung neu geschaffen wird. Was kommt denn, Herr Jesus? Hat auch die Jünger umgetrieben. Wie sieht denn das Ende aus, wenn du wiederkommen wirst? In Herrlichkeit mit deinen auserwählten Engeln? Und Jesus sprach, Vers 4, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Die Jünger, nicht das Volk gemeint. Sie fragten seine Jünger, ihn besonders, als sie allein waren. Seht zu, dass euch nicht jemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu. Und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Untereinander, ihr, in der Christenheit. In der christlichen Gemeinde untereinander hassen, verraten. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also die Freunde des Herrn Jesus hätten gern, so wie es uns dann in der Offenbarung geschildert wird, einen Blick hineingetan in die kommende Welt. Das Ende der alten Welt mit all den Katastrophen, aber auch dann, Gott wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und ein Strom wird ausgehen vom Thron, Gottes wird die Völker heilen. Sie hätten gern einen Blick getan in die Welt Gottes, ohne Leid, ohne Geschrei, kein Schmerz. Und Jesus sagt, halt, 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 ringe danach, dass ihr hineinkommt. Wie viele der eindrücklichen Gleichnisse unseres Herrn Jesus sind auf diesen Ton gestimmt. Die 10 Brautjungfern, die waren alle bereit, die wollten alle den Bräutigam empfangen. Und dann heißt es, aber die 5 Klugen blieben wach und die 5 Törichten sind eingeschlafen. Nein, sie schliefen alle ein und wurden schläfrig. Die große Not der Endzeit wird sein, dass man sagt, das ist ja alles schön und gut, keine Gefahr, jetzt lass uns ein bisschen pennen. Das Durcheinander wird nicht einmal bemerkt, die Gefährlichkeit und wie nah der Herr Jesus ist. Sie schliefen alle ein. Und bloß 5 sind hineingekommen und die anderen 5, die bereit waren, die doch ihre Lampen hatten, die gerannt waren, da sie Ölnachschub bekommen und wollen hinein. Herr, tu uns auf. Ich kenne euch nicht. Das war dem Herrn Jesus wichtig, dass wir dass keins von uns draußen steht, sondern dass wir dabei sind, wenn er kommen wird. Dass wir uns gegenseitig wach halten, ringe danach, dass ihr durch die enge Pforte eindringt. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Im Englischen gibt es das Wort first things first. Die wichtigsten Dinge zuerst. Und so hat der Jesus gesagt, bevor ich euch schildere, wie die ewige Welt sein wird, muss klar sein, das ist nicht selbstverständlich, dass man hineinkommt. Wie wir gestern gehört haben, der Johann Albrecht Bengel ließ sich von diesem Gedanken wach machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir, die wir uns zur kleinen Herde zählen, dabei sein werden. Wir müssen wach sein. Ringe danach, dass ihr hineinkommt. Der Apostel Paulus hat das aufgenommen. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Schaffet's. Ende vom 2. Korintherbrief schreibt Paulus seiner Gemeinde in Korinth: Prüft euch selbst. Seht doch selbst nach, ob ihr wirklich in Christus seid. Ob Christus in euch wirkt. Dürfen wir uns selbst prüfen? Der Apostel sagt nicht, na, bei ein paar von euch, da ist nicht ganz echt. Prüft doch selber, ob ihr euch nicht selber etwas vormacht. Ich erschrecke manchmal. Wissen Sie, für uns, die wir das Vorrecht haben, zu verkündigen und da vorne zu stehen, uns überfällt manchmal die Frage, ist das nicht bloß äußere Schale, in die ich hineingeschlüpft bin, dass ich beten kann, dass ich das Wort Gottes auslege? Ist das wirklich ein Stück von mir? Ist das echt? Oder bloß Schauspielerei? Dann sagt der Paulus, prüft euch doch mal selber. Prüft euch selber, ob wirklich Christus in euch ist oder ob das bloß Routine ist, Geschwätz, Schaumschlägerei. Die Gefahren, ob Jesus mit uns weitermachen kann. Die Frage, kann ich denn mit euch weitermachen oder bleibt auf der Strecke? Zwei Bereiche sind genannt, die uns herausspülen können. Zwei Mächte, die uns herausspülen können, der Gemeinschaft mit Jesus. Das eine ist die namenlose Angst. Vor Kriegen, Kriegsgeschrei, vor Seuchen, vor Naturkatastrophen. Unsere heutige, so sicher lebende Menschheit ist doch wirklich wie in einem barbarischen Folterinstrument eingespannt in den Ängsten. Christa Wolf hat es in einem ihrer Romane beschrieben. Merkt ihr denn nicht, wie der Boden unter uns schwankt, wie sich die Erde auftun könnte und die Feuerglut, die Lava aufsteigen könnte und uns vernichten könnte? Wir drücken es nicht so aus, aber Menschenskind, was kann alles passieren? Der Zeitung steht zurzeit dauernd, wir warten auf das große Erdbeben in San Francisco, Los Angeles, das ganz Kalifornien zum Einsturz bringen könnte. Was kann alles passieren? Tschernobyl, Katastrophen, Tsunami. Und die Angst vor der Krebserkrankung. Hüfte, Herz, das ist alles nicht so schlimm. Ich weiß noch mal, als vor 5 Jahren der Arzt gesagt hat, da ist etwas, was mir nicht gefällt. Ab dem Augenblick, ich sehe mich noch durch die Straßen von Korntal gehen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von denen, die so sicher leben. Jetzt sozusagen das Todesurteil gefällt. Das ist wie früher Pest. Gell? Das ist so angstbesetzt, schon dieser Begriff Krebs. Haben Sie keine davor, der Jesus macht große Dinge mit Ihnen, auch wenn die Krebserkrankung kommt. So, wenn dies geschieht, fürchtet euch nicht, sagt der Jesus, fürchtet euch nicht. Die Welt, die dieses geheime Grauen hat vor Krieg und Pestilenz und AIDS und was alles sein kann. Wenn dies anfängt, fürchtet euch nicht. Warum nicht? Zwei große Jesusworte will ich Ihnen weitergeben. In der Welt habt ihr Angst, aber ich bin auch noch da. Der Welt voll Angst, ich habe die Welt überwunden. Ich kann auch dann noch etwas tun, euch in meiner Hand halten. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen, wenn die Ärzte machtlos vor euch stehen. Aber ich bin auch noch da. Das eine Wort. Und dann, wenn es zum Sterben gehen wird bei uns allen, todsicher, wie wir so makaber sagen, dass Jesus sagt, ich will euch wiedersehen. In unserer Welt ist wichtig, ob wir unsere Angehörigen wiedersehen und unsere Angehörigen treibt es um, ob sie uns einmal wiedersehen. Das ist zweitrangig. Das gehört zu unserer hier hiesigen Welt. Da sind wir geborgen bei den Angehörigen und mit Freunden und das würden wir gern in die Ewigkeit hinein fortsetzen. Wichtig ist, dass der Herr Jesus sagt, ich will euch wiedersehen. Ich! Den letzten Jahr durfte ich ein klein wenig unseren lieben Bruder Uri begleiten, der zuletzt deutscher Bischof in Kasachstan war, schwer krebserkrankt. Und da hat er gesagt, lieber Bruder Schiffbuch, ich freue mich noch gar nicht so sehr auf den Heiland. Das darf bei uns sein. Also sagen wir das, Herr Jesus, du kannst ruhig noch 10 Jahre hinausschieben, so schnell möchte ich dich gar nicht wiedersehen. Aber er sagt, ich will euch wiedersehen. Wenn Christen zum Sterben gehen, müssen sie denken, der Herr Jesus hat sich einen Wunsch erfüllt, dass wir zu ihm kommen dürfen. Ich will euch wiedersehen. Sie müssen sich diese Worte bewusst machen. Wir müssen ganz anders denken als der normale Mensch. Der Glaube besteht auch in einem Umdenken, in einem Umwerten. Ich will euch wiedersehen, in der Welt habt ihr Angst, aber ich bin auch noch da. Ausdruck dieser Gewissheit des Herrn Jesus ist dies Wort, das Vers 8 plus aus ein paar Begriffen besteht. Das ist der Anfang der Wehen. Wunderbar, dass der Herr Jesus sagt, in dieser alten Welt, bevor die neue Welt Gottes beginnt, das ist wie bei einer Geburt. Wenn unsere Mütter, vermutlich die meisten von unseren Müttern, sich im ersten Schrecken der ersten Wehe zusammengekrümmt haben, jetzt geht's los. Und Jesus hat gesagt, wenn die Stunde für die Frau kommt, hat sie Angst. Es ist wie ein Kampf, dass das Leben, das sie im Leib getragen und genährt hat, jetzt ans Licht der Welt kommen will. Und entweder dieses Kind oder ich, ist fast ein Kampf auf Leben und Tod. Und so sagt Jesus, wenn diese alte Welt zusammenbricht, das sind Wehen, weil das Neue kommen wird. Christen haben doch nie von Weltende gesprochen, sodass der Herr Jesus kommt und sein Reich beginnt. Wenn diese Welt zusammenbricht. Hoffnungsvolle Zeichen, wenn alle Welt stöhnt und sagt, oh schrecklich, Tsunami, Kriege und Kriegsgefahr und Bin Laden und all die Schrecken unserer Welt. Jesus sagt, Geburtswehen der neuen Welt. Das Neue kommt erst. Erschreckt nicht, aber viel schlimmer als Kriege, Pestilenz und Hunger. Gibt es was Schlimmeres? Philipp Jakob Spener hat in seiner Programmschrift Pia Desideria diesen Satz geschrieben: Schlimmer als Pest, Kriege und Hunger. Und er wusste nach dem 30-jährigen Krieg, was das ist. Schlimmer als Krieg, Pestilenz und Hunger ist das Elend unserer armen Kirche, meinte die ganze Christenheit. Wenn sie eine Christenheit nicht mehr weiß, was sie an Christus hat, sondern wenn es bloß noch ein bisschen moralische Politisiererei ist, bei einem der letzten Kirchentage, Abschlussgottesdienst im Stadion, ich glaube, es war in Frankfurt, und ein Fernsehjournalist ist dann am Montag, dem bin ich begegnet, unserem Fernsehpfarrer Knödler. Ich habe gesagt, wie war's? Dann hat er gesagt, wir hatten einen Gottesdienst, der kein Gottesdienst war, und eine Predigt, die keine Predigt war, und ein Abendmahl, das kein Abendmahl war. Das ist schlimm. Nicht bloß beim Kirchentag. Wenn die Christenheit nicht mehr weiß, was sie an Christus hat, an der Wahrheit, sondern wenn sie so ein bisschen religiöses Larifari macht, und sich Millionen daran genügen lassen, sage ich so schön. Davon hat Jesus gesprochen. Es werden viele kommen und werden viele verführen. Heißt nicht manche, sondern viele. Es wird eine Massenbewegung sein. Verführung ist was Schreckliches. Sie wird erst aufhören im tausendjährigen Reich, wenn der Teufel, der Satan, die alte Schlange, der große Verführer für 1000 Jahre gebunden sein wird. Offenbarung 20 geschildert. Bis dahin ist das Ordinärste, Gemeinste, Hinterhältigste, was in unserer Welt gibt, Verführung. Dass Menschen mit glatten Worten auf einen falschen Weg geführt werden. Im Grunde hat Goethe schon in Goethes Faust 1 an dem Gretchen dargestellt. Alles, was begonnen hat, war so schön, war so lieb gemeint und daher endet sie in der Gosse. Und Goethe hat damit dargestellt, vieles von dem, was gut klingt, gut gemeint scheint, ist Verführung. In Korntal, in dem ich wohnen darf, fragen sich viele, wie kam es denn, dass so viele fromme Korntaler sich von Adolf Hitler faszinieren ließen. Ja, Korntal war umgeben von lauter kommunistischen Orten, Zuffenhausen, Botnang, Feuerbach, Stammheim. Und die Korntaler waren verachtet, ach, ihr seid die Reaktionäre. Und dann kam der Führer von Gott gesandt. Endlich sind wir was und die Kommunisten nichts mehr. Und er baut die Autobahn und die Arbeitslosigkeit hört auf. Wir Deutschen können wieder stolz sein auf unser Volk. Und das Ende war schrecklich. Stunde Null, totale Zerstörung, Vertreibung, Millionen getötet auf allen Seiten. Verführung. Die sozialistische Verführung des Marxismus hat die Völker Lateinamerika, ich habe es in Kenia erlebt, wie sie drauf gebaut haben, in Tansania, auf einen menschenfreundlichen Sozialismus. Und dieses Volk ist in die Armut geführt worden, in Kuba, wo sie Naturschätze hätten, von Gott, vom Schöpfer gegeben. Verführung, furchtbare Verführung. Und es wird nicht aufhören. Jesus hat gesagt, das gehört zum großen Verführer, dass er mit schönen Schalmeien klingt, wie der Rattenfänger von Hameln. Menschen um sich sammeln wird und viele verführen wird. Sie werden hereinfallen auf die Verführung. Passt auf, dass ihr euch nicht verführen lassen. Schlimmer als das Flüsse und Ozeane vergiftet werden ist, wenn Menschen vergiftet werden. Wenn Gottes gute Ordnungen als Sperrmüll angesehen werden. Wenn die Menschen degradiert werden zum Stimmvieh. Klammergeschwind gesagt, ich bin froh, dass wir in Korntal in einer Ecke wohnen, wo man ganz schlecht Fernsehen empfangen kann. Wir haben seit Jahren keinen Fernseher mehr. Wenn ich mal im Hotel bin, dann zappe ich mich dauernd durch. Ich bin fernsehsüchtig. Ich bin froh, dass ich keinen Fernseher mehr habe. Ich habe viel mehr Zeit, auch zum Lesen von guter Literatur. Aber ich erschrecke immer wieder, neulich durfte ich so in einer Sendung sein, wie viele mich ansprechen. Ach, ich habe dich gesehen da in der Sendung. Was, die sitzen da abends um 6:45 vor dem Kasten und lassen das in sich hineinlaufen? Hochgelehrte und einfache Leute, ist das der Einheitsbrei, von dem wir leben? Ist das die einzige geistige Zufuhr, die wir haben, die uns beherrscht? Wenn jemand auch noch manche Sendungen auswählt, ist nochmal was anderes, gell? Aber wir sind in der Gefahr, dass wir gleichgeschaltet werden durch dieses Denken. Verachtung des Schöpfers. Und wenn gesagt wird, ach, sind manche Gebote, also wenn manche Menschen schwer krank sind, dann ist doch besser, wenn man sie sterben lässt. Diese Sucht, die von Holland kommt, auch von der Schweiz jetzt, dass man sich selber den Tod bestimmen kann oder dass man Schwerkranken das Leben nehmen darf, das wird zunehmen. Im Namen der Liebe zum Menschen, wir tun doch was Gutes. Im Konfirmandenunterricht waren alle Gebote, das war nicht schlimm, aber dass eine Abtreibung was Schlimmes sein soll, da sagt so ein liebes 14-jähriges Mädchen, ach, es ist doch bei vielen Kindern besser, sie müssen gar nicht leben, als dass sie eine unglückliche Kindheit haben. Ja, woher will sie denn wissen, ob die unglückliche Kindheit haben? Also, verstehen Sie, eine Vermessenheit im Namen des Guten. Wir tun doch was Gutes, dass das Kind gleich gar nicht zum Leben kommt. Im Namen des Guten werden Gottes gute Ordnungen übertreten. Schlimmste ist, es werden viele falsche Propheten sich erheben. Und viele werden sagen, ich bin Christus. Die fromme Verführung ist das Allerschlimmste. Im Dritten Reich, im Hitlerstaat, sind viele Christen umgekippt, weil der Nationalsozialismus eingetreten ist in seinem Programm für ein positives Christentum. So stand das drin. Niemand hat gefragt, was heißt denn das positives Christentum? Es klang so toll. Weil während der Weimarer Republik die Frommen, die wir heute Evangelikale nennen, Pietisten, sich damals das Stichwort gegeben haben, wir sind die Positiven. In Württemberg gab es zwei Gruppen, die Liberalen und die Positiven. Positiven waren die Rechten, die bei der Bibel stehen wollten. Und plötzlich kam der Hitler und sagte, ich bin für positives Christentum. Da hat man gemeint, ha, das ist direkt ein Pietist, gell? Die haben nicht nachgefragt, was das bedeutet. Es werden viele kommen mit okkulten Praktiken und sagen, uns ist auch bei unseren Träumen, bei den Erscheinungen, die wir herbeigezaubert haben, auch der Jesus als eine Lichtgestalt erschienen. Aha, so, ah, wunderbar. Die fromme Verführung wird schlimm sein. Ich denke immer wieder, wenn es bei uns Bewegungen gibt, die so sehr abheben auf Wunder und Heilung, natürlich kann unser Herr große Wunder tun. Ich habe es doch selber mehrfach erlebt. Und wir alle könnten es aus unserem Leben erzählen, wie unser Herr Jesus Wunder an uns getan hat und Heilung geschenkt hat und Aufschub der Krankheit. Aber wenn jemand das so sehr betont und nicht mehr sagt, das größte Wunder ist, dass er uns rettet von der Hölle, dass er uns herausreißt von dem Zukind zum Teufel. Schon ein Zeichen dafür, da sollten wir hellhörig sein. Das muss das größte Wunder aller Wunder sein. dass er uns bewahrt vor dem Bösen im Vater unser, erlöse uns vom Bösen, vom Teufel in Person. Also seht zu, dass euch nicht jemand verführe, bleibt dabei, wer beharrt bis ans Ende wird selig. Schlimmste Verführung, Vers 5, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Vor wenigen Monaten hat Professor Manfred Seitz von Erlangen in IDEA einen Beitrag abdrucken lassen über den Antichristen und hat gesagt, es ist nicht mehr Mode, es ist sogar nicht mehr gewünscht, dass innerhalb der Kirche vom Antichristen gesprochen wird. Antichrist ist ja nicht, kommt aus dem ersten Johannesbrief der Bibel, dieser Begriff, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn nicht ehrt, der hat auch den Vater nicht. Verstehen Sie? Wenn viele Leute sagen, ach Jesus, sprechen wir nicht so oft von Jesus, Hauptsache ist, wir sprechen von Gott, das ist auch der Allah und im Grunde genommen Buddhismus dasselbe. Wer den Sohn nicht ehrt, hat auch keinen Super-Allah. Hat er Jesus klar gemacht und Johannes hat das aufgenommen, das ist der Antichrist, dass der sich nicht bloß gegen Christus setzt, sondern anstelle von Christus. In der Bibel oft genannt, es kommt der große Abfall von Gott, 2. Thessalonicher Brief, und der Mensch, der alle Ordnungen auflöst, Sitte, Ethik, wird viele verführen, der Offenbarung genannter Antichrist. Was sind seine Kennzeichen? Bei Professor Seitz wird gesagt, neue Riten, die keinen Grund in der Bibel haben und die die alten Gottesdienste ersetzen sollen. Nicht, dass sie heimkommen und sagen, unser Zweitgottesdienst ist was Falsches, solange Jesus verehrt wird. Das Kennzeichen, wenn Jesus die Ehre gegeben wird, da ist alles klar. Wenn aber alles voll ist, wir wollen die Welt verändern. Wir wollen den Hunger halbieren. Heute weltweit, selbst in den christlichsten Kreisen, Parolen, die über alles Menschliche hinaus. Wir schaffen es. Wir wollen uns vor den Thron seiner Ehre werfen. Wir wollen die neue Welt des Herrn Jesus schaffen. Halt. Wir müssen empfindsam werden, hellhörig, wo Verführung ist, wo Jesus nicht mehr die Ehre gegeben wird. Und Professor Seitz nennt als Schlimmstes, man darf nicht mehr in der Christenheit von Gefährdungen sprechen. Man darf nicht mehr als Einzelner sagen, du, ich habe Sorge, ob unsere Entwicklung in unserer Kirchengemeinde, in unserer Landeskirche, in unserer Synodalgruppe, in unserer evangelischen Allianz noch in der richtigen Richtung geht. Nein, bitte, du störst den Frieden. Wir haben vor wenigen Wochen in der Württembergischen Landessynode eine große Tagung gehabt über Begegnung mit dem Islam. Und unser Freund Kirchenrat Albrecht Hauser hat ganz deutlich aufgezeigt, wo die Gefährdungen sind. Auf der Empore saßen 15 Muslime, die sind unter Protest aufgestanden. Sofort ist ein Oberkirchenrat nach oben geeilt und hat sich entschuldigt für diese klaren Worte. Und wir wollen euch nicht aufregen, es waren die Tage, wo die Aufregung war über diese dänische Karikatur, wir wollen doch keinen Streit. Die Landeskirche hat dieses Referat aus dem Internet herausgenommen, in dem es schon drin war für die Presse. Wir wollen doch keinen Ärger anregen. Und danach hat ein Tübinger Professor gesprochen, der gesagt hat, na ja, der Islam ist auch wie der Buddhismus und auch das Christentum ein Weg zur höchsten Gottheit. Und keiner ist aufgestanden und hat gesagt, das passt nicht mit der Schrift zusammen. Wir wollen doch keinen Streit, lasst laufen. Das Schlimmste ist die Friedfertigkeit in der Christenheit. Wir sollten nicht alles gleich publizieren in Idea, wenn wir eine andere Meinung haben. Aber das brüderliche Gespräch, das geschwisterliche, Leute, passt doch mal auf, ob wir auf dem richtigen Dampfer noch sind. Also das Antichristliche ist, wird sich verbreiten durch eine ungeheure Friedfertigkeit und ihr werdet gehasst sein, hat der Jesus, wenn ihr andere Meinung vertretet. Werdet ungeheuer gehasst sein. Ihr müsst euch auf Verfolgung einstellen. Nach der ersten Missionsreise des Paulus und Silas in Kleinasien über die staubigen Wüstengegenden bei Lystra, Ikonion, Derbe, verfolgt, gesteinigt, aus den Städten geworfen, verachtet. Als sie schließlich am Ende waren, hätten sie bloß noch einen Katzensprung gehabt zum Ausgangspunkt Antiochien. Aber sie gehen nochmal die ganze Strecke zurück durch die Gemeinden, um es ihnen einzuschärfen. Wir müssen durch viel Bedrängnisse ins Reich Gottes kommen. Nicht, dass die denken, mit Jesus gibt's keine Krankheit, gibt's keine Not, Jesus bewahrt uns. Nein! Ihr werdet gehasst sein von jedermann. So wie unser Herr, der hat's als erster durchgestanden, zu beharren bis ans Ende. Bis er sagen konnte, es ist vollbracht. In der Gemeinschaft mit diesem Herrn wird's in der Endzeit, Perspektiven unserer Hoffnung, unser Thema, durch viel Trübsal gehen. Und bei dem Vers 12, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Nicht bloß die Liebe untereinander, davon wird heute viel in christlichen Kreisen gesprochen, dass wir unserem Nächsten die Liebe geben. Naja, auch die Liebe zu Jesus wird erkalten. Merken Sie doch bei Ihrem Gebet, wie oft unsere Gedanken abschweifen. Bei keinem Liebesbrief, wenn ich mit meiner Frau heute Morgen telefoniere, schweifen meine Gedanken nicht so arg ab, wie wenn ich mit dem Herrn Jesus spreche. Da ist doch irgendwo in der Liebe zu Jesus etwas krank. Weil die Bedrängnisse zunehmen, wenn Sie schwer krank sind, können Sie geborgen sein in der Nähe Jesu, auch die Fürbitte hilft viel. Aber oft ist es so, dass Sie nicht mal mehr einen Gebetssatz zusammenbekommen, mit den Lippen und mit dem Kopf. Das sind Bewährungssituationen. Wer dann beharrt bis ans Ende, sagen Sie oft einem Schwerkranken bloß, Jesus ist da. Kein langes Bibelwort. Er ist da. Ich bete für dich. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wir müssen uns auf ganz harte Zeiten einstellen. Aber jetzt macht der Jesus noch weiter. Und deshalb möchte ich auch noch 5 Minuten weitermachen. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Das Reich Gottes ist nicht, das ist das Dritte. Das Erste ist, werden wir dabei sein, bei denen, die ausharren bis ans Ende. Zweitens, dass Jesus sagt, was am Ende kommt, ist gar nicht so wichtig, aber Krieg und Nöte sind Wehen für die kommende Welt. Hart aus, sie kommt. Dritte ist, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das kommt nicht erst, sondern hat schon mit Jesus angefangen. Matthäus 12 sagt Jesus, wenn ich durch den Geist Gottes, durch den Finger Gottes, die Dämonen austreibe, dann ist doch schon das Reich Gottes unter euch gekommen. Das Reich Gottes ist Kampf. Wer den Starken, wer den Fürsten dieser Welt vertreiben will, muss selber stärker sein, wenn ein Stärker über ihn kommt. Jesus schildert in Matthäus 12, was Reich Gottes ist. Und dass, wenn der böse Geist ausgefahren ist, er wiederkommt und wieder in sein altes Haus hinein will. Wachsam sein. Wenn wir mit Christus angefangen haben, ist noch nicht geschafft. Der böse Geist kommt täglich und will uns versuchen und durch die Ritzen unseres Lebens eindringen. Aber das Reich ist da, der Jesus will, dass mitten in dieser furchtbaren Welt auch sein Reich Fuß fasst. Sie müssen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ganz neu hören. Die Welt ist wie ein Ackerfeld voll mit Felsgestein, glühheiß, ausgedörrt, Dornen und Raben fressen das Beste weg. Aber auch die Frucht wird ausgesät. Der Herr Jesus lässt nicht liegen, sondern sein guter Same wird ausgesät und bringt hier und dort Frucht 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Reich Gottes existiert unter Kämpfen. Jochen Klepper hat ein unbekanntes, weithin unbekanntes Lied gedichtet, ein Abendmahlslied für Männer. Da heißt es, das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen. Mitten hinein in unserer friedensbereiten Christenheit. Dieser Friede, Freundschaft, bitte keine Störung, wir meinen doch alle dasselbe, uns geht's gut und wir wollen die Erhebung zum Herrn. Das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen. Jetzt sind doch ruhig, störe die Muslime nicht, ist alles in Ordnung. Nein, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Wir wollen keinen Muslim schmähen, aber der Wahrheit die Ehre geben. Das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Denn sie da schließt sich das an das, was ich gestern sagen wollte, was so schwer auszudrücken ist. In dieser Welt, in der die Sünde, das Böse eine Macht ist, die schlimmer ausstrahlt als Tschernobyl. In dieser Welt, in der Gott sagen könnte, wie dort im Paradies, mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben. Raus. Hat Gott die Welt versöhnt und einen Weg gebahnt, dass wir mit Jesus durch das Geflecht der Sünde durchbrechen können, zum Vater kommen können. Die Stelle aus 2. Korinther 5, wo es heißt, er versöhnt die Welt mit sich selbst, beginnt damit, ist jemand in Christus. Was ganz Neues passiert, wenn jemand in Christus ist. Eingehüllt, besser als in ein neues Gewand. Wir sind eingehüllt in die unsichtbare Gegenwart, dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfülle. Und plötzlich auch immun gegen die falschen Geister. Ich kann es bloß noch mal sagen, da bei der Fernsehsendung, als ich da im Studio saß für die Live-Aufnahme, hat nachher einer, der leitende Redakteur, gesagt, war komisch, war so ganz anders als sonst. Das darf sein bei uns, wo wir sind, bevor wir ein Wort überhaupt sagen, das anders ist. Die Redakteurin hat mich gefragt, war gut, dass sie gesagt hat, was denken Sie heute am Beginn der Passionszeit? Sie sind dafür, dass die Menschen mehr beten sollen. Konnte ich bloß antworten, der Herr hat mir es eingegeben. An diesem grünen Donnerstagabend denke ich dran, dass um die ganze Welt herum Menschen sich versammeln zum Heiligen Mahl. Über dem der Jesus gesagt hat, das tut zum Gedächtnis an mich. Dass in einer Welt, in der der Teufel los ist, auch der Erlöser Jesus wirkt. Die Moderatorin hat von dem Augenblick ihre Zettel weggelegt und es gab ein vernünftiges Gespräch. Weil ich meine, die Welt wartet darauf, dass wir Christen, Kampf heißt nicht den anderen fertig machen, aber dass wir unsere Sache vertreten, dass es in dieser trostlosen Welt den Erlöser Jesus gibt. Und dass für jeden, für uns, die wir zum Tod gefordert sind, den Erlöser gibt, dass wir das fast kämpferisch, bewusst vertreten, als Speerspitze. Sie kennen vielleicht den Namen Eisler, meine Verwandten. Mitten im Dritten Reich, der Vater Eisler war abgesetzt als Richter und als Rechtsanwalt, schlecht und recht sein Geld verdient für die Familie mit 6 Kindern. Mein Vater war aus dem Schuldienst geworfen, weil er nicht der Partei beigetreten ist und war deshalb ein bisschen kleinmütig. Bei einer der Taufen in dem Haus Eisler. Und da hat der Onkel Albrecht Eisler gesagt, Schwager, wir sind vielleicht degradiert von allen, die heute das Sagen haben, da im Dritten Reich. Aber dann machen wir Familienpolitik. Nicht, dass wir einfach bloß Kinder haben, sondern wir wollen, wenn Gott Gnade gibt, unsere Kinder zum Herrn hinführen. Das war Kampf. Wenn ich heute die ganzen 6 Geschwister Eisler sehe und die 36 Enkel aus der Familie in der Mission tätig, in Volksmission. Das war Aggression in diese Welt hinein. Im Geist Jesu, wir haben in dieser Welt eine Botschaft. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich, es wird laut werden. Dass es in dieser trostlosen Welt noch einen Erlöser gibt. Und die Menschheit wird darauf warten. Menschen, die vom Herrn, vom ewigen Gott, unserem Herrn Jesus gegeben sind, werden darauf warten, dieses Evangelium vom Reich zu hören. Dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern immer noch, mitten auch in Katastrophen, Menschen sucht. Letztes Beispiel. Ein entfernter Verwandter von mir hat sich von dem Glauben seines Elternhauses abgewandt und war dann als junger Soldat, 17,5-jährig, in russische Gefangenschaft gekommen. Beinahe 5 Jahre lang in schrecklichster Gefangenschaft jenseits von Sibirien. Und da hat er den Herrn Jesus gefunden. Das heißt, Jesus hat ihn gefunden. Das ist das Reich Gottes, das mitten unter Katastrophen, Entbehrungen, Entehrungen, Jesus am Wirken und seine Gemeinde sammelt. Und deshalb sollten wir nicht das Genick einziehen, sondern was steht dann in folgenden Versen? Wir haben es nicht mehr gelesen. Wenn dies anfängt zu geschehen, so erhebt eure Häupter. Seid gespannt, was mitten unter Katastrophen Jesus noch tun wird. Perspektiven der Hoffnung. Der Herr Jesus hat uns das Wichtigste wissen lassen. Das ist groß, du Erbarmer Jesus Christus, dass du dein Reich baust, dass dein Reich im Kommen ist. Mitten unter dem, dass du uns von dem Bösen und seiner Gewalt erlöst, dass du Schuld vergibst, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt hilf doch in deiner Kraft, dass wir dranbleiben. Und wenn die erste Liebe erkalten will, dann belebe du sie wieder. Danke, dass du uns auch in diesen Tagen begegnest. Du allgegenwärtiger, reicher, starker Herr. Amen.